Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. In dieser Episode reden wir wieder über das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Heute mit dem Fokus auf Kunden- und Marktorientierung. Und darüber, welchen Sinn könnte das eigentlich ergeben, Kunden- und Marktorientierung zu unterscheiden. Und welche Probleme handle ich mir ein, wenn ich maximal kundenorientiert unterwegs bin, klingt erstmal komisch, weil ja sehr häufig gesagt wird, maximale Kundenorientierung ist super, aber genau deswegen ist die Unterscheidung zwischen Kunden und eben der Marktorientierung eine wichtige, spannende und interessante. Freut euch auf den Austausch genau darüber und viel Spaß beim Hören.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi und ich sitze hier mit meiner Kollegin Silke. Hallo Silke, moin.
Hallo Didi.
Moin und wir zeichnen heute eine neue Episode auf. Und in der letzten Episode habt ihr das vielleicht schon gehört. Wir haben eine kleine Serie gestartet. Und diese Serie hat die Überschrift Wettbewerbsfähigkeit. Und unter dieser Überschrift produzieren wir jetzt mehrere Episoden und unter anderem eben auch diese. Und heute konzentrieren wir uns auf ein Thema, was da ziemlich zutreffend ist, was die Überschrift Wettbewerbsfähigkeit angeht. Ihr habt das schon sehr häufig gehört in Nebensätzen, in einzelnen Erklärungen, Ausführungen, kennt den Begriff oder die Begriffsunterscheidung vielleicht auch aus anderen Kontexten. Wir haben ganz häufig gesprochen von interner und externer Referenz und sprechen ganz häufig darüber, dass es wichtig ist, sich auf externe Referenzen zu fokussieren und die internen zu minimieren. Meint, wenn ich die externe Referenz benenne, dass ich meinen Fokus darauf lege, maximal wertschöpfend Kundenprobleme zu lösen. Also der Kunde steht im Fokus und dann ist man relativ schnell auch an dem Punkt Kundenorientierung oder da schwingt relativ schnell mit der Begriff und man spricht darüber, wie können wir maximal kundenorientiert uns aufstellen. Und in der Diskussion haben wir festgestellt, macht es einen großen Sinn und weshalb das Sinn macht, das erklären wir gleich, dass man zwischen Kunden- und Marktorientierung unterscheidet. Silke, vielleicht ist das ein Einstieg. Magst du mal sagen, Kundenorientierung, Marktorientierung, was sind da die Unterschiede und wozu macht es Sinn, zwischen diesen beiden Themen und Begriffen zu unterscheiden?
Also wenn ich es einmal zusammenfasse, würde ich sagen, in meiner Begrifflichkeit Kundenorientierung heißt, den einen oder die Kunden, die ich habe, maximal zufriedenzustellen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich eher mit einer Marktorientierungslogik unterwegs bin, dann hieße das zu gucken, was können denn Wettbewerber da draußen und was kann ich tun, um auf diesem Markt, daher die Marktorientierung, eine Leistung anzubieten, die möglichst viel gekauft wird. Und jetzt könnte man ja denken, wenn man das so hört, das ist doch dasselbe. Und ich habe immer mehr entdeckt, dass es wertvoll ist, da wirklich einen Unterschied zu machen. Das ist ja gerade im Intro schon gesagt und das ist ja das, was wir immer predigen. Leute, guckt auf die externen Referenzen. Man handelt sich ja so schnell ein, dass man so interne Vorgaben bedient und so weiter. Je größer das Unternehmen, desto mehr fast. Und von daher würde ich sagen, Kundenorientierung ist ja schon mal super. Das ist ja auch was Erstrebenswertes, weil ich nach draußen gucke. Und für diejenigen zu leisten, die nachher auch meine Leistung bezahlen, super. Nur gleichzeitig lauert da eine Falle, die mir und ich glaube uns allen schon öfter begegnet ist. Also zum Beispiel bei IT-Unternehmen habe ich das gesehen. Gerade wenn die so in ihrer Frühphase groß geworden sind mit vielleicht wenigen oder sogar nur einem ganz großen Kunden, dann haben die gelernt, das ist in der DNA und auch in all ihren Systemen drin, diesen Kunden oder diese wenigen Kunden glücklich zu machen. Und damit ist ja auch erstmal nichts falsch, solange das Ding wirtschaftlich funktioniert. Dann merken die aber natürlich ganz oft, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, so Kunden wollen ja dann gerne auch immer noch mehr. Und dann macht man dies noch und jenes noch und sagt, ja, ist okay. Und wenn man mal einen Nachtrag durchsetzt, ist da eigentlich auch nicht deckend und kommt in so eine Schleife rein, immer mehr für diesen einen Kunden zu machen, es sich aber nicht bezahlen zu lassen. Und der Satz, den ich dann häufig gehört habe, ist, ja, das ist doch aber bestimmt auch für andere interessant, was wir da jetzt für diesen einen Kunden machen.
Ja, für andere interessant. Also, wenn man mal über ein Beispiel sprechen würde, ich habe eine Software entwickelt, die für die Instandhaltung von Maschinen regelt und bin da, keine Ahnung, fokussiert auf Maschinen zur Textilherstellung oder so. Jetzt komme ich auf die Idee, dass die Windkraftbranche, die vielleicht irgendwie ein bisschen was abwerfen könnte für mich, und hey, wenn wir Software entwickeln zur Wartung von Maschinen in der Textilbranche, dann können wir das doch vielleicht auch schaffen, eine Software zu entwickeln zur Wartung von Anlagen in der Windtechnik oder ähnliches. Ne? Also das wäre sozusagen dann die Idee. Und das fällt vielen Unternehmen schwer. Das war dein Beispiel an der Stelle. Ne?
Naja, und vor allem die Hoffnung, das, was wir jetzt eh schon entwickelt haben für den einen Kunden, das könnte auch ein anderer jetzt direkt gebrauchen quasi. Oder vielleicht nur mit einer minimalen Anpassung.
Genau.
Und diese Hoffnung erfüllt sich halt ganz häufig nicht. Wird ja aber rangezogen als Begründung dafür, dass man ja auch für wenig Geld irgendwas jetzt für den Kunden macht.
Ja, genau. Das ist, also viele haben dann ja auch dann irgendwann die Idee, ey, wir haben hier irgendwie, also wir kommen ja auch aus der Unternehmensgruppe, die viel digitale Produkte baut. Und auch da gibt es solche Beispiele. Du hast irgendwie ein Kundenprojekt gemacht und hast, keine Ahnung, ein Ticketsystem entwickelt und sagst, okay, jetzt bauen wir daraus eine White-Label-Lösung und versuchen das nicht nur im Bereich Veranstaltungen und Konzerte zu platzieren, sondern vielleicht auch noch an anderer Stelle, wo auch Tickets verkauft werden. Und das ist dann schon eine kluge Idee, aber häufig funktioniert es dann doch nicht so einfach, ist die
Erfahrung. Weil man halt sich sehr an diesem einen Kunden orientiert hat und sehr speziell für dessen Bedürfnisse gearbeitet hat und im Nachhinein dann versucht, die Lösung zu switchen. Das kann mal klappen, aber da eine Aufmerksamkeit drauf zu haben, ist auf jeden Fall wichtig. Und auch eine Aufmerksamkeit zu haben für so eine Abhängigkeit, die zwischen dem Unternehmen und seinem Kunden dann entsteht. Der Kunde erbittet wieder was oder verlangt was und der Anbieter sagt, ja, das machen wir. Und dann gerät die Wirtschaftlichkeit so leicht aus dem Blick dabei. Das habe ich zum Beispiel bei Fachberatungen, besonders eine im Kopf, die so ein großes Ingenieurbüro ist, die dann gemerkt haben, uns geht die Wirtschaftlichkeit verloren in diesen Projekten, weil man immer mehr leistet eigentlich als das, was bezahlt wird. Und wenn man es dann eben nicht woanders verkaufen kann, sprich auf den Markt gehen kann mit seinem Projekt, dann ist man nicht ausreichend wirtschaftlich.
Ja.
Und auf dem Markt geht es ja eigentlich darum, zu gucken, kann ich etwas anbieten, was Wettbewerber so nicht können, was aber grundsätzlich gekauft wird.
Genau. Also Marktorientierung ist, um da nochmal die Begriffsklärung auch abzuschließen, aus meiner Perspektive halt deutlich breiter gefasst als Kundenorientierung. Ne? Kunden haben also entweder einzelne Personen oder Menschen oder sehr spezifische Kundengruppen haben spezifische Bedürfnisse. Und exakt diese Bedürfnisse fange ich an zu befriedigen. Wenn wir beim Beispiel in der Softwareentwicklung bleiben, baue ich halt lauter Features ein, die eben genau diesen Kunden entsprechen und dass dessen Bedürfnisse halt befriedigt werden. Und Marktorientierung wäre breiter und weiter gefasst, indem ich, du hast es gerade gesagt, die Mitbewerber beobachte, indem ich vielleicht aber auch die Megatrends im Auge habe, welchen Einfluss haben die denn eigentlich auf ähnlich gelagerte Kundengruppen wie die ich gerade schon bediene. Also das alles meint Marktorientierung an der Stelle. Also ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr Energie aufwenden und den Blick ein bisschen weiter fassen, wenn ich marktorientiert unterwegs sein will.
Und wenn ich mich für Marktorientierung entscheide, also meistens kann man das ja zumindest in Grenzen in dem Business, in dem man unterwegs ist, auch als strategische Entscheidung setzen, dann hat das automatisch zur Folge, dass ich zu Kunden auch sagen würde, nein, das haben wir nicht oder das tun wir nicht, weil das Entwickeln der Sonderlösung einfach zu teuer wäre. Ja. Sagen, ich habe hier eine Standardlösung, die biete ich an und die werde ich am Markt auch gut los und ich mache keine Anpassung. Und das ist nämlich die Stelle, wo häufig so, ich bin nochmal bei den IT-Unternehmen vom Anfang, wenn die so groß geworden sind, den Schritt nicht hinkriegen. Dann zu Kunden zu sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir haben hier dies. Weil das gesamte System darauf ausgerichtet ist, einen Kunden glücklich zu machen. Wenn man sich dann anguckt, was messen die eigentlich, also welche Zahlen legen die an, wie wird gesprochen im Unternehmen, wird über die Zufriedenheit dieses einen Kunden viel gesprochen und wird auch das gemessen, was wir da, dieser eine Kunde, was der jetzt an Umsatz bringt. Und wenn man dann nämlich was Neues entwickeln will in so einem Haus und sagt, wir brauchen jetzt mal irgendwas, was am Markt geht, was nicht für einen Kunden ist, sondern was am Markt geht. Ja, gute Idee. Haben wir eigentlich auch die Kompetenzen für. Lass mal Geschäftsmodell entwickeln. Mhm. Dann hat mehr als ein Unternehmen festgestellt, dass sie sich das zwar vornehmen, es aber nicht funktioniert.
Und weshalb? Was ist deine Hypothese? Warum funktioniert das nicht? Oder warum ist das so schwer?
Ich glaube, was dazu beiträgt, dass das so schwer ist, ist, dass das Bedienen dieses Kunden immer Vorrang kriegt. Mhm. Also ich bräuchte jetzt vielleicht mal eine Handvoll Leute oder auch zwei Hände voll Leute, die sich mit so einem neuen Geschäftsmodell beschäftigen. Habe aber parallel noch meine großen Projekte für große Kunden laufen.
Spätestens also erstmal ein großes Investitionsthema. Ne? Also ich könnte jetzt ja sagen, okay, dann weiß ich nicht, kaufe ich mir 10 Leute ein, engagiere ein Beratungsunternehmen, was mich da unterstützt und investiere sehr bewusst. Das wäre dann ja die strategische Entscheidung in die Weiterentwicklung meines Produktes oder das Neuaufsetzen meines Produktes mit dem Wissen, dem Know-how, was ich bei einem anderen Kunden in einer anderen Branche schon gesammelt habe und fokussiere mich mit den Ressourcen, die ich dann eben dazu kaufe, einkaufe, zusätzlich organisiere, auf das andere Thema. Ist es so einfach?
Jein. Ja. Habe ich nämlich tatsächlich auch schon gesehen. Dann hat man Leute eingestellt und sagt, ja genau, das ist die Lösung. Ne? Unsere Leute sind ja voll ausgelastet in den Projekten, also lass mal welche einstellen.
Ja.
Schneller als dieses Unternehmen gucken konnte, ist was geschehen, du ahnst es wahrscheinlich, die neu eingestellten Leute haben auch alle mitgearbeitet in den Kundenprojekten,
ja.
Weil die wie ein Sog entwickeln, weil das gesamte System darauf ausgelegt ist und ich habe funktionieren sehen, dann wirklich konsequent einen Schutzraum zu bilden, das Wort haben wir ja im Podcast schon häufiger benutzt, und wirklich zu sagen, es gibt jetzt einen Teil hier, der nach anderen Logiken funktioniert. Der funktioniert nach anderen Kennzahlen. Das muss auch von weit oben aus der Organisation quasi beschützt werden. Deswegen heißt es ja Schutzraum. Mhm. Und ich darf dieses Neuentwickeln nicht nach denselben Prämissen behandeln wie das normale Geschäft. Sonst rutscht das immer wieder rein.
Ja. Es ist natürlich ein riesiger Schutzraum, ne? Also wenn wir in unserer Arbeit darüber reden, Schutzräume aufzusetzen, dann hat das ja häufig zu tun mit Interventionen, wo wir neue Strukturen ausprobieren, in bestimmten Kontexten bestimmte Dinge anders machen. Bei mir klingelt nur gerade was im Hintergrund, wenn ich höre. Also das ist ja sehr sehr innovativ sozusagen, dass ich irgendwie anfange, in eine neue Branche zu investieren, ein neues Produkt aufzubauen, das ist ja riesig. Und dieser Schutzraum, das wird ja dann häufig auch gemacht in irgendwelchen externen Innovationslaboren, die dann aufgesetzt werden. Also ich habe das erlebt sozusagen, darum komme ich drauf, wo dann irgendwie die Bande, die das alte Zeug macht, die bleibt zu Hause. Und die den neuen heißen Kram machen dürfen, darüber denken, also das ist der große Schutzraum dann, die sind dann in Berlin und machen da den geilen neuen Kram sozusagen. Ne?
Ja, hast du das funktionieren sehen?
Nein, also, darauf wollte ich hinaus.
Das funktioniert, nee, das nämlich nicht.
Darauf wollte ich hinaus, das funktioniert nicht, weil wenn die Leute dann nämlich zurückkommen, die auserwählt worden sind, den neuen heißen Kram zu machen, wenn die nach Hause kommen, dann stehen da so ein paar Leute möglicherweise auch mit dem Mittelfinger an der Tür. Die finden das nämlich gar nicht so cool, weil sie durften nicht dabei sein. Sie waren nicht involviert und müssen weiter den alten Kram machen. Und also das kann man, glaube ich, geschickter organisieren, damit es nach hinten raus dann auch wieder zu einem wird, wenn man wenn man es denn schafft, dass da inhaltlich auch was Gutes bei rumkommt. Ne?
Ja, und das ist, da bin ich, wird jetzt deutlich, dass das wirklich auf mehreren Ebenen notwendig ist. Ich habe das beim Stromproduzenten mal gesehen, die das auch gemacht haben. Extra die Innovationsbude, um es nochmal so zu benennen. Aber sie haben es ganz bewusst auf dem Gelände von einem Kraftwerk zum Beispiel gemacht. Also eben nicht weit weg, sondern wirklich on-site. Ja. Und niemand hat dort Vollzeit gearbeitet. Das hat wieder andere Preise, logischerweise. Sondern alle haben auch noch was anderes gemacht, aber eben auch den neuen heißen Scheiß. Ja. Und es war klar, dass in diesem eigentlich so ein altes Gebäude auf dem Kraftwerksgelände, dass da andere Regeln gelten. Mhm. Und die haben wirklich ein paar Sachen entwickelt, aber auch da hat es nicht wirklich gehalten quasi. Aber für die Zeit, dass die Organisation einmal lernt, aha, da gibt's noch was anderes, außer ne, wir ballern den Strom raus, wir machen uns auch über die Zukunft Gedanken. Mhm. Das hat schon was bewirkt. Und denke, aber du kannst nicht in dem laufenden Betrieb dann, also wenn man diese Kundenorientierung, wenn die einmal drin ist, muss entweder strukturelle Veränderungen vornehmen und sagen, wir machen jetzt andere Messungen. Wir incentivieren anders, wir erheben andere Zahlen. Dann habe ich eine Chance. Ich habe eine Chance, wenn ich einen Schutzraum baue, der aber eine Verbindung gehalten muss. Also die Innobude in Berlin habe ich selten funktioniert. Deswegen war ich jetzt ganz heiß. Also hast du schon mal funktioniert sehen?
Nee, das ist, und da hat man aber auch in dem Fall, man hat sehr viel dafür getan. Ne? Also auch das, was du sagst, natürlich gelten da andere Regeln und man hat das auch immer rückgekoppelt. Es gab dann auch zu der Phase recht für das Unternehmen innovative Ideen der Kommunikation und so weiter. Man hat da vieles anders gemacht. Das war schon auch so ein bisschen Aufbruchstimmung und so weiter. Ja, klar. Aber das, was wie gesagt die Daheimgebliebenen so an Stimmung verbreitet haben, war schon echt ein Phänomen. Und das war halt einfach eben nicht positiv dem Neuen oder den neuen Leuten gegenüber und alles, was da so dazugehört. Von daher habe ich das, also dieses eine Beispiel, was ich live miterlebt habe, nicht unbedingt als erfolgreiches Modell gesehen.
Ja, jetzt können wir ja sagen, ja, was funktioniert denn überhaupt?
Was funktioniert überhaupt? Genau. Ja.
Und ich würde dabei bleiben, wenn ich sage, also erstmal finde ich, wenn man sagt, was könnte ich jetzt mitnehmen aus dieser Episode, was wir hier gesprochen haben, finde erstmal überhaupt sich klar zu machen, dass Kundenorientierung und Marktorientierung wirklich zwei Paar Schuhe sind. Ja. Und sich so mal auf sein eigenes Geschäft zu gucken und zu sagen, was tun wir? Ist das ein Geschäft, das sehr kundenorientiert ist, an den Bedürfnissen dieses einen Kunden, oder sind wir eher dran orientiert, was auf dem Markt los ist, und gucken, was können eigentlich unsere Mitbewerber? Und wenn keiner was kann, was ich kann, dann bin ich auch schön blöd, mir das nicht bezahlen zu lassen. Ja? Also oder zu sagen, nö, kriegst du nicht, weil wenn der Kunde das nirgendwo anders kriegt, habe ich ja gar kein Problem. Ja. Das wird ja nur dann ein Problem, wenn mein Kunde das woanders schon kriegen würde und dann womöglich noch zu einem vernünftigen Kurs. Mhm. Also sich das mal anzugucken, sind wir auch vielleicht in der Gefahr, in die Überleistung zu gehen. Also auch bei im Bauwesen habe ich das ein paar Mal schon gesehen, dass man dann Nachträge doch nicht durchsetzt, weil man lieber den Kunden zufrieden und so weiter und so fort. Also erster, überhaupt diese Unterscheidung mal in Gebrauch zu nehmen und mal zu gucken, was sehe ich denn dann, wenn ich mal so gucke mit dieser Unterscheidung, fände ich ein wichtiges Ding. Dann zu gucken, was haben wir denn an Strukturen, an Prozessen, die das eine oder das andere befördern?
Ja.
Und befördern wir das, was wir wollen? Oder aus Versehen das Gegenteil? Ja. Also mal zu checken, ist das konsistent eigentlich miteinander? Ja. Also wenn ich incentiviere, dass der große Kunde bedient wird, dann muss ich mich nicht wundern, dass der große Kunde bedient wird und die Leute nicht sagen, ah ja klar, ich entwickle mal die Lösung für den Markt.
Naja, und auch welche Mantras habe ich so gesungen in den letzten Jahren? Ne? Also Unternehmen, die extrem kundenorientiert sind, die haben ja auch dieses Dienstleistungsgehen implementiert bekommen im Laufe der Zeit.
Sich eingehandelt quasi.
Sich eingehandelt und sind ja auch einfach so sozialisiert, dass sie einfach darauf fokussiert sind, immer alles für den Kunden zu tun. Also der, ne, also dieser alte Spruch, der Kunde ist König, der natürlich irgendwie Quatsch ist vom
Ding her. Ja, wenn überhaupt ist der Markt König.
Aber. Ja, genau, der Markt ist König, könnte man dann einfach das Wort Kunde durchstreichen und durch Markt ersetzen und dann anfangen, neue Mantras zu singen.
Und dann stimmt es natürlich auch nicht, ne? Weil es kann ja, Kundenorientierung kann ja für ein Geschäftsmodell genau das Richtige sein. Ich muss nur gewährleisten,
was
wirtschaftlich ist.
Guter Punkt. Also das soll jetzt auch nicht so klingen, als dass wir das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern einfach nur der Hinweis, so sind wir auch reingestartet oder das war die Idee, das auch mitzugeben, dass diese Unterscheidung einfach sinnvoll ist und dass es mich ins Denken und Überlegen bringen kann, zu gucken, okay, wir sind hier maximal kundenorientiert unterwegs, sind wir und ist das eigentlich, Achtung, Verwechslungsgefahr, denken wir die ganze Zeit, wir sind marktorientiert unterwegs, weil wir so kundenorientiert unterwegs sind. Mhm. Also das ist eigentlich der Clou sozusagen und der Anstoß, da mal zu reflektieren.
Ja, und ich mag noch einen Satz zu dem, weil du gerade sagst, Mantren, ist das eigentlich die Mehrzahl? Mantren, die gesungen wurden. Ja. Mal auch Sprache zu prüfen. Als ein befreundeter Unternehmer hat ein Wort ersetzt, nämlich das Wort Dienstleister. Also er benutzt es nicht für Menschen, die er in Anspruch nimmt oder Unternehmen, die er in Anspruch nimmt, Dienstleistung, die er in Anspruch nimmt und selbst auch ein Dienstleistungsunternehmen und sagt, wir sind aber nicht Dienstleister, sondern Leistungspartner. Es ändert sofort was.
Also ja, ich lasse gerade sagen. Ich habe das habe ich noch nicht gehört. Leistungspartner. Ja, hängt ein bisschen was anderes dran oder schwingt was anderes mit. Ne? Also klar, das Wort Partner steckt drin. Das suggeriert erstmal was anderes. Und ich leiste nicht nur einen Dienst, sondern
ich diene nicht nur, sondern wir leisten gemeinsam.
Ja, genau.
Und solche Dinge zu tun, mal zu gucken, so, könnte das dazu beitragen, die Gefahr zu bremsen, dass wir da zu doll in diese Kundenorientierungsecke wandern.
Ja.
Und womöglich unwirtschaftlich werden, weil wir den Kunden glücklich sehen wollen.
Ja. Ja, genau. Also, schöne Zusammenfassung nochmal zu sagen, dass die Unterscheidung einfach sinnvoll ist und das möglicherweise nochmal so ein bisschen die Perspektive öffnet. Und jetzt haben wir es nur gestriffen, dieses Thema, wie geht man es denn dann an? Ich glaube, wir haben gerade nur schlechte Beispiele genannt, wie es nicht funktioniert. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also wir haben in diversen anderen vergangenen Podcast-Episoden ja schon über Schutzraum-Experimente gesprochen. Also es ist ja generell das, wie geht denn eigentlich OE und Strategie? So, das ist ja die Verknüpfung dessen, wie man jetzt überlegen könnte, wenn man zu der Erkenntnis kommt, wir sollten uns marktorientierter aufstellen, wie das denn dann geht. Also die Antwort ist, das sind noch 17 weitere Episoden, dass wir es da nicht abschließen können an der Stelle und eine einfache Antwort geben können darauf, wie geht's denn dann, wenn man zu der
Kommt wieder an die ein bisschen unbefriedigende Stelle, dass es keine generelle Antwort darauf gibt, wie geht das, sondern eine Antwort auf die Frage, wie könnte es funktionieren in diesem Unternehmen mit dem bisher bestehenden Geschäftsmodell und mit dem von diesem Unternehmen angestrebten Veränderungen dessen. Also das müsst ihr euch überhaupt angucken. Braucht es überhaupt eine Veränderung? Und wofür wäre die gut? Ja. Und dann zu gucken, was braucht es genau dort? Ist es gut, Strukturen, Prozesse zu verändern, Incentivierungen zu verändern? Ist es sinnvoll, einen Schutzraum zu stiften? Und dann, wie muss der aussehen? Also die Innobude in Berlin haben wir noch nicht so funktionieren sehen. Aber wir sehen ja Schutzräume funktionieren, wo was Neues ins Unternehmen kommt, weil in einem Teil dieses Unternehmens das erprobt wird und damit andere Mantren entstehen, andere Erfahrungen entstehen und so auch möglich wird, dass das Unternehmen insgesamt anders funktioniert. Wie genau, hängt ja von jedem einzelnen Unternehmen wieder ab. Ich weiß, es ist immer wahnsinnig unbefriedigend, wenn man das sagt, aber das ist nun mal ein komplexes Ding und die Frage, wie geht das, ist dann in dem Feld auch nicht zu beantworten. Ja. Nicht im Allgemeinen, im Konkreten kann man Ideen entwickeln. Und ich hoffe, dass Menschen, die jetzt zuhören, entlang dessen, was wir gesprochen haben, für ihre eigene Organisation Ideen entwickeln.
Ja, Genau, und was wir auf jeden Fall machen werden, wir haben ja noch so ein paar Episoden vor uns auch zu eben dieser Überschrift Wettbewerbsfähigkeit. Und in den nächsten Wochen wird auch eine Episode erscheinen mit einem Vorstand aus einem Unternehmen. In dem Projekt bin ich gerade unterwegs. Und da werden wir so ein bisschen darüber sprechen, was war überhaupt Anlass des OE-Prozesses, den er da angestoßen hat. Und der Anlass, um das vorwegzunehmen, war genau das, der Markt hat sich verändert und wir sind ja gestartet mit interner, externer Referenz. Das Unternehmen, wo wir dann den Vorstand eben auch zu Gast haben, hat sich im Grunde genommen in den letzten 30 Jahren intern referenziert, abgearbeitet. Also ein monstermäßiges QM aufgebaut und so weiter und Verfahrensanweisungen geschrieben und eingehalten und neue entwickelt und so weiter. Also und jetzt ist das Unternehmen an dem Punkt zu sagen, okay, wir müssen den Markt wieder ins Unternehmen lassen und uns eigentlich ein Stück weit anders orientieren, nämlich an den Veränderungen, die da gerade stattfinden und wie geht denn das eigentlich? Und das dann vielleicht mal als Ausblick zumindest, dass wir das in einer anderen Episode, einem sehr konkreten Beispiel nochmal behandeln, insofern das halt in einer halben Stunde zu transportieren ist. Aber da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Content geben.
Zu dem Thema. Wo es ein schönes Beispiel dann gibt, für wie entsteht Marktorientierung. In dem Fall nicht Kunden, sondern Marktorientierung.
Ja, exakt, genau. Ja, klingt nach einem Abschluss, bin ich der Meinung, Silke.
Gut genug für jetzt ist ja einer meiner Lieblingssätze. Fertig ist nie, aber gut genug für jetzt, für heute.
Ja, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüssi.
Ciao.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.